Der Name der Jungfrau war Maria. So hören wir es im Bericht des Evangelisten Lukas über die Verkündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel. Willkommen zur Sendung. Unter diesem Titel am heutigen Fest Mariennamen sagt Gabi Fröhlich. Das Fest Mariennamen wird im gesamten deutschen Sprachgebiet gefeiert, denn am 12. September 1683 stoppten die Vereinigten christlichen Heere unter dem Oberbefehl des polnischen Königs den Vormarsch der Türken vor Wien. Was diese entscheidende Schlacht bei Wien mit dem Namen Mariens zu tun hat und wie das Lob Mariens im berühmten Hymnos Akathistos besungen wird, das hören wir in der kommenden Stunde zum heutigen Festtag von Pater Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Er leitet das Haus seiner Gemeinschaft in Bad Driburg im Teutoburger Wald. Von dort ist er uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Pater Johannes Maria.
Dankeschön. Ich grüße Sie herzlich, Frau Fröhlich, und alle Hörerinnen und Hörer, besonders jene, die den Namen Maria tragen und heute vielleicht Namenstag feiern.
Wie ist das bei Ihnen? Sie tragen Maria ja auch im Namen.
Richtig, ja. Ich feiere mehrere Male so im Inneren. Mein eigentliches Fest ist aber am Samstag Kreuzerhöhung, weil mein voller Name ist Johannes Maria vom glorreichen Kreuz.
Ja, das steckt ja auch ganz viel drin, denn wer steht unter dem glorreichen Kreuz, nicht?
Genau,
Johannes und
genau.
Maria.
Ja.
Wir kennen ganz oft gerade in der charismatischen Erneuerung, zu der die Gemeinschaft der Seligpreisungen ja auch mitgehört als Bewegung. Da hört man oft, wir beten im Namen Jesu oder ich bitte dich um das und das im Namen Jesu. Jetzt sind wir beim Namen Mariens. Da höre ich schon unsere ganzen evangelischen Geschwister aufspringen und sagen, nein, wir beten im Namen Jesu. Der Name Mariens ist auch wichtig für uns.
Ist sehr wichtig. Ich denke, das wird in dieser Sendung hoffentlich ein bisschen auch zum Ausdruck kommen. Aber die Geschichte zeigt ja schon, dass es viele besondere Ereignisse in der Kirchengeschichte gab, wo die Kirche oder einzelne Personen sich Maria in besonderer Weise in der Fürbitte anvertraut haben, ihren Namen im Rosenkranz, sie im Rosenkranz zu ihr gebetet haben, zu ihr geflohen sind und sie in besonderer Weise dann helfend auch, irgendwie tätig wurde. Insofern,
Davon zeugt ja auch das heutige Fest und wir freuen uns, wenn wir jetzt von Ihnen, Pater Johannes Maria, etwas mehr darüber erfahren.
Sehr gerne. Ich habe mir gedacht, etwas heute zum Fest, zum Ursprung dieses Festes zu sagen, dann kurz, dass wir ein bisschen den Ursprung des Namens Maria betrachten und dann wollte ich ganz gerne ein paar Strophen vom Hymnus Akathistos, also erstmal zu seinem Ursprung, seiner Genese sagen, aber dann, so wie es zeitlich geht, einige Strophen ein bisschen auslegen, der ja wunderbar auf ein Loblied an Maria, an die Mutter Gottes ist. Zum heutigen Fest, das haben wir ja gerade von Frau Fröhlich schon ein bisschen gehört. Der Ursprung des heutigen Festes Mariennamen ist eigentlich ein geschichtliches Ereignis. Schon vor diesem geschichtlichen Ereignis 1683 erhielt 1513 die Diözese Cuenca in Neukastilien in Spanien die Erlaubnis zur Feier eines Festes zu Ehren des heiligen Namens Maria. Wir haben das ja auch bei Christus. Wir feiern Weihnachten und am Januar, eigentlich am 1., aber es wird jetzt verschoben auf den 3. Januar, feiern wir auch ein eigenes Fest des Namens Jesu. Und bei Maria gab es also auch dieses Bestreben, diesem Namen ein eigenes Fest zu widmen. Wobei wir ja sagen müssen, es geht ja nicht um den Namen als solches, sondern immer um die Person, die dahinter steht, die wir bezeichnen mit einem Namen. Der Name ist also Ausdruck der Identität, des charakteristischen Wesenszuges einer Person. Und da ist natürlich bei Maria, schwingt da schon sehr viel mit, was wir aus der Heilsgeschichte her wissen, aus der Heiligen Schrift und letztendlich auch aus der Kirchengeschichte, aus den Erfahrungen der Kirche oder der Heiligen. Ja, dieses Fest wurde dann also 1513 eingeführt und auch bald schlossen sich andere Diözesen an, die dieses Fest auch gefeiert haben. Und in besonderer Weise bekam es dann eben an diesem besonderen Datum am 12. September 1683 eine besondere Bedeutung, denn dort gab es eben, oder am 12. September wurde dieses Fest dann feierlich für die ganze Kirche dann festgelegt durch Papst Innozenz XI. Aber aufgrund dieses geschichtlichen Ereignisses vom 15. August, dort hatte sich also der Polenkönig Jan III. Mit Karl V., Leopold von Lothringen, Maximilian Emanuel von Bayern, dem Markgrafen von Baden und dem Prinz von Savoyen mit einem Heer von 65.000 Mann den dreimal so starken Türken, die seit 2 Monaten Wien belagerten, entgegengestellt. Und dabei haben sie sich also in dieser menschlich gesehenen Unterlegenheit der Mutter Gottes anvertraut und haben ein Banner mit ihrem Bild vorangetragen. Und es kam dann am 12. September zur entscheidenden Schlacht, in der die Türken vernichtend geschlagen wurden. Und im gleichen Jahr, aufgrund dieses Ereignisses, hat dann Papst Innozenz XI. Dieses Fest Maria Namen, das ja schon bestanden hat, als verbindlich für die ganze katholische Kirche erklärt. Es fiel damals auf den Sonntag in der Oktav nach Maria Geburt, an einem Sonntag. Bei der Kalenderreform wurde es dann 1970 gestrichen, da man irgendwie dachte, es wäre eine Art Doppelung. Aber wie ich gerade gesagt habe, feiern wir auch das Geburtsfest Christi und gleichzeitig seinen Namen. Das sind doch verschiedene Akzentsetzungen. Aber man hat durch die Liturgiereform natürlich versucht, verschiedene Dinge im liturgischen Kalender zu vereinfachen, weil er doch sehr, sehr komplex war, sich viele Dinge einfach angesammelt haben. Im deutschen Sprachraum blieb dieses Fest aber bestehen, gerade wegen dem historischen Bezug. Und vor allen Dingen in Österreich wird es auch als Fest gefeiert. Hier bei uns in Deutschland ist es nur ein kleiner Gedenktag. Ja, 2001 generell wurde das Fest oder der Gedenktag auch in den römischen Generalkalender aufgenommen. Das zeigt also, dass man ihm auch wieder eine größere Bedeutung zumisst. Zum Namen Maria, wo kommt der eigentlich her? Das ist schwer zu sagen. Es ist einer der ältesten Namen, die wir eigentlich kennen. Er liegt schon weit zurück, auch in biblischer Vorzeit. Im Hebräischen ist uns der Name Miriam überliefert. Das kennen wir vor allen Dingen aus dem Buch Exodus. Miriam, der Name der Prophetin, der Schwester des Mose, die auch das Lied gesungen hat nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Die zählt neben Aaron und Mose zu den 3 großen Personen, die den Auszug aus Ägypten mitgetragen haben, da eine besondere Funktion innehatten. Über die Bedeutung, was eigentlich dieser Name bezeichnet oder der ja in besonderer Weise deutlich machen möchte, da gibt es keine Einigkeit. Es sind verschiedene Aspekte. Wir wissen es bei anderen Namen, die wir auch aus dem Hebräischen übersetzen können, die dann auch etwas Besonderes deutlich machen. Zum Beispiel bei Johannes, der Name Johanan im Hebräischen bedeutet eigentlich, Gott ist barmherzig, Gott ist gut. Und das passt dann eigentlich auch zur Vita verschiedener Persönlichkeiten, wenn wir an Johannes den Täufer denken, der ja irgendwie geschenkt wurde, ja, obwohl Elisabeth unfruchtbar war. Also Gott schaut in seine Barmherzigkeit, schaut in seine Güte und schenkt ihr dann den Johannes, der Vorläufer einer der großen Apostel oder Propheten dann sein wird. Bei Miriam gibt es verschiedene Bedeutungen. Wie gesagt, es gibt nicht eine wirklich klare Deutung dafür. Aber im hebräischen Ursprung könnte man eine Übersetzung finden, die wie Meerestropfen oder die aus dem Meer stammende bezeichnet. Ja, wie gesagt, eher dann noch vorbiblisch ist diese Namensbedeutung anzutreffen. Aber eine andere Übersetzung wäre die Erhabene. Im Aramäischen ist das Verb auch Mariam bekannt mit weise oder nachdenklich. Also so könnte man Maria auch bezeichnen übersetzen mit die Weise, von Weisheit her. Und wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, wo es auch heißt, dass Maria öfter über die Worte Gottes beherzigte in ihrem Herzen, sie bewahrte sie und dachte darüber nach. Es geht also nicht so sehr um eine intellektuelle Weisheit, sondern eher Weisheit oder ein Weiser im biblischen Begriff. Das ist derjenige, der die Geheimnisse Gottes also in sich trägt und zu deuten vermag oder sich nach dem Wort Gottes in besonderer Weise ausrichtet. Auch ein Ratgeber ist. Maria bei der Hochzeit zu Kana gibt ja auch den Dienern diesen Rat, was er euch sagt, das tut, also auf Jesus hin ausgerichtet. Das ist also diese vollkommene Weisheit in Gott, als in einer prophetischen Dimension auf Gott zu verweisen und Gott zu dienen, indem man also auch auf ihn hin verweist oder die Menschen zu ihm führt. Also durchaus dann passt es sehr gut auch zu der Heilsrolle, die Maria innehat. Aus dem Ägyptischen, da kennen wir auch die Silbe Mir, die heißt geliebt. Also hier könnte man auch übersetzen, Maria als die Geliebte. Ja, und wer ist denn die Geliebte im Heilsplan Gottes, wenn nicht die Jungfrau Maria, die in besonderer Weise erwählt wurde als der Tempel, die Bundeslade, als ja, der Schoß oder die Frau eben, die Braut, die Gott sich erwählt, um in ihr und durch sie zur Welt zu kommen. Ja, das sind also schon mal ein paar Aspekte zum Fest und auch zum Namen von Maria. Als drittes wollte ich gerne ein bisschen den Hymnus Agathistus darstellen. In einer anderen Weise wie die lauretanische Litanei ist es ein Lobgesang an Maria und der in verschiedenen Strophen ja ihr das Lob singt und wo Aspekte deutlich werden, die in der Bibel vorhanden sind und die eben deutlich machen, diese Größe und diese wunderbare Rolle oder Aufgabe von Maria. Wie ich schon gesagt habe, der Name ist Programm. Das gilt in vielen Dimensionen, in vielerlei Hinsicht und vor allen Dingen in Maria. Wenn wir also den Namen Mariens heute ehren, dann ehren wir selber Maria natürlich in ihrer Rolle, in ihrer besonderen Berufung, in ihrer Sendung für die Kirche, für die Welt. Der Hymnus Agathistus, eigentlich Agathistus an die allerheiligste Gottesgebärerin und immerwährende Jungfrau Maria, ist ein altkirchliches Marienlob aus Konstantinopel und gilt weltweit als älteste und neben dem beliebten Marienhymnus Agni Parthene auch als schönste Mariendichtung. Seit über 1200 Jahren wird er hauptsächlich in der Ostkirche gesungen, aber vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten ist er auch immer mehr in die lateinische Kirche wurde er übernommen und dort auch praktiziert, gesungen. Agathistus, das bedeutet eigentlich nicht im Sitzen zu singen. Also er wird in der Ostkirche stehend gesungen, mit einer doppelten Bedeutung. Einmal, weil dieses Herausragen, dieses Besondere der Mutter Gottes zum Ausdruck kommt und wir damit die Mutter Gottes ehren, ihre besondere Stellung auch zum Ausdruck bringen, hat aber auch einen historischen Hintergrund. Denn auch hier, dieser Hymnus ist entstanden, so wie es die Tradition, verschiedene Quellen auch deutlich machen, bei der Rettung Konstantinopels, bei den Angriffen in den Jahren 678 und 718. Auch dort suchte man Zuflucht zur Mutter Gottes und das Volk sang stehend diesen Hymnus Agathistus an die allerheiligste Gottesgebärerin und die Quellen berichten, das Volk sang die ganze Nacht hindurch. Und ja, bis heute ist er also traditionell verankert. Manche vermuten als Autoren Romanus Melodus, als Verfasser, der diesen Hymnus in den Jahren 500 oder 520 geschrieben haben könnte. Aber das ist nicht gesichert. Andere meinen, er wäre eher Georgius Pisides zuzuschreiben. Das soll uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen. Interessant ist eben, dass eigentlich der Ursprung dieses Hymnus auch wieder auf ein rettendes Eingreifen Gottes, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, dass das eigentlich am Ursprung anzusiedeln ist. Und so passt es auch eigentlich zu dem heutigen Fest Maria Namen. Dieser Hymnus wird in der Ostkirche an den fünf Samstagen in der Fastenzeit nahe dem Fest Maria Verkündigung gebetet und ist ein liturgischer Höhepunkt. Und bereits gegen 800 wurde der Text dann auch ins Lateinische übersetzt und beeinflusste die mariologische Hymnographie der lateinischen Kirche. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Schnitt machen, bevor wir dann in die Interpretation einzelner Stellen dieses Hymnus dann übergehen.
Sie hören Radio Horeb heute am Fest Mariennamen. Denken wir mit Pater Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Bad Driburg nach über den Namen Mariens. Wir haben von ihm schon einiges über den Ursprung des Festes gehört und jetzt betrachten wir gemeinsam mit ihm den berühmten Marienhymnus, Hymnos Akathistos.
Ich möchte gerne noch zwei Worte eingangs verlieren über den Stellenwert dieses Hymnus in der Ostkirche und auch in der römisch-katholischen Kirche. Ich habe einige kleine Dinge schon gesagt. In der Ostkirche hat er wirklich, es ist eigentlich der höchste Hymnus, der den bedeutendsten Stellenwert hat. Und Louis Breillet zufolge, ja, ist dieser Hymnus geprägt durch seine elegante Form, durch die Tiefe des mystischen Gefühles und der klanglichen Schönheit seiner Worte und in dieser Weise auch als Hymnus an die allerheiligste Gottesgebärerin einzigartig. Die Quellen, aus denen sich dieser Hymnus eigentlich nährt, das ist die Heilige Schrift, die Kirchenväter und letztendlich auch die Glaubensinhalte, Dogmen, vor allen Dingen der ersten Konzilien über die Gottesmutterschaft, aber auch über Christus selber als wahrer Gott und wahrer Mensch, gleichen Wesens wie der Vater. Interessant ist gerade, dass in den 60er Jahren dieser Hymnus dann auch immer mehr in der lateinischen Kirche gesungen wurde, übernommen wurde. Und das liegt an einem großen Mann, Eberhard Zumbroich, der 1967 ein Gelübde abgelegt hat, diesen Hymnus nach alten griechischen Quellen ins Deutsche zu übersetzen und dann auch einfließen zu lassen. 1970 sendete der Süddeutsche Rundfunk das Werk auf vielfachen Hörerwunsch dreimal. Und noch in demselben Jahr entstanden dann Tonaufnahmen mit diesem gedruckten Text, der dann auch in verschiedenen anderen Sprachen noch übersetzt wurde. Und Staatssekretär Benelli schreibt dem Autor Zumbroich zu, sehr willkommen ist seine Heiligkeit das Werk, das jenen uralten und ehrwürdigen Gesang des Hymnus Akathistos wiedergibt, von ihnen selbst sachkundig ins Deutsche übertragen und in Musik gesetzt. Mit der Veröffentlichung haben sie sich nicht nur um den Glauben und die marianische Frömmigkeit sehr verdient gemacht, die in jenem erhabenen Liede gipfelt, sondern insbesondere dadurch, dass sie ein hervorragendes Stück in orientalischer Liturgie und Theologie den deutschsprachigen christlichen Gemeinden in großartiger Weise zugänglich gemacht haben. Da wird also diese Würdigung deutlich, auch von Rom her, diesen Hymnus also auch in unserer Kirche zu singen, zu integrieren. Und Papst Johannes Paul II. Hat das unterstrichen, und Benedikt XVI. In seinem Schreiben Verbum Domine, dass die Beschlüsse der 12. Bischofssynode über das Wort Gottes ausdrückt, hat es dann auch nochmal eigens zum Thema gemacht. Unter anderem nimmt er hier Bezug zum Heiligen Rosenkranz und zum Angelus, wo er nachdrücklich einlädt, diese Gebete zu beten, zur Vertiefung der marianischen Frömmigkeit, zur Erneuerung der Kirche, aber er kommt auch eigens auf den Hymnus Akathistos zu sprechen. Hier lese ich kurz vor aus dem Schreiben, das ist unter der Nummer 88, schreibt Papst Benedikt, Auch einige frühere Gebete des christlichen Ostens, die unter Bezugnahme auf die Theotokos, die Mutter Gottes, die gesamte Heilsgeschichte durchlaufen, verdienen es, bekannt gemacht, geschätzt und verbreitet zu werden. Wir beziehen uns insbesondere auf den Akathistus und auf die Paraklesis. Es handelt sich um Lobpreisungen, die in Form der Litanei gesungen werden und die durchdrungen sind von kirchlichen Glauben und biblischen Bezügen, die den Gläubigen helfen, zusammen mit Maria die Geheimnisse Christi zu betrachten. Insbesondere der ehrwürdige Hymnus an die Mutter Gottes, der Akathistus genannt wird, das heißt übersetzt stehen zu singen, ist in der byzantinischen Tradition eine der höchsten Ausdrucksformen marianischer Frömmigkeit. Mit diesen Worten zu beten, erweitert die Seele und macht sie bereit für den Frieden, der von oben kommt, von Gott, für jenen Frieden, der Christus selbst ist, der zu unserem Heil aus Maria geboren ist. Sehr schön also hier dieser Bezug und diese Einladung, diesen Hymnus zu singen oder auch zu hören. Ich muss selbst hier an meine eigene Biografie denken, nach meinem Bekehrungserlebnis und meinen ersten Schritten wieder tiefer in die Kirche hinein, erinnere ich mich, dass in unserer Pfarrgemeinde in der Fastenzeit an einem Samstag dieses Angebot bestand, in die Kirche zu kommen und gemeinsam diesen Hymnus zu singen mit allen Strophen. Das hat also dann mit einer Einleitung und einem kleinen Abschluss eine gute Stunde gedauert. Und ja, in sozusagen meiner Berufungsgeschichte spielt eben die Mutter Gottes auch eine große Rolle. Und so fand ich mich da in diesem Lobpreis sehr, sehr wieder. Also nicht ich mich, aber in dem, was ich über die Mutter Gottes dachte und wie ich einfach ihre Mittlerfunktion auch in meinem Leben selber wahrgenommen habe. Aber kommen wir dann jetzt eben zu diesem wunderbaren Hymnus. Versuchen wir da ein bisschen näher drauf zu schauen. Dieser Hymnus besteht aus einer Einleitung und 24 Oikoi, auf Griechisch übersetzt heißt es Häuser, Stanzen oder Strophen. Es gibt also so 24 Abschnitte, die also die Heilsgeschichte mit Maria betrachten. Und da gibt es eigentlich vier große Abschnitte. Die ersten zwei erzählen von der Heilsgeschichte weitgehend anhand des Lukas-Evangeliums. Der dritte und vierte Teil sind eher theologischer Natur. Sie preisen die Schöpfung, die Menschwerdung und Erlösung. Jede Strophe kann natürlich auch einzeln gebetet werden, aber sie stehen doch alle vom Inhalt her in einem Zusammenhang. Es ist vielleicht zu komplex, dass ich die einzelne Struktur jetzt im Detail aufschlüssel, weil Sie sicherlich den Text auch nicht vor sich haben. Es gibt auf jeden Fall eine bestimmte Ordnung auch, denn jede ungerade Strophe hat noch zusätzlich zwölf Anrufungen in Maria, die uns eigentlich am meisten vertraut sind, wo es immer heißt, sei gegrüßt, Maria, und dann kommt eine bestimmte Anrufung. Aber die uns weniger im Ohr sind, diese Abschnitte sind nicht weniger bedeutend. Das sind diese Einleitungen oder die Abschlüsse auch dieser einzelnen Strophen, die ja eine Zusammenfassung sozusagen sind. Fangen wir einfach mit ich möchte mich hauptsächlich auf die ersten zwei Abschnitte beziehen, denn vom zeitlichen Rahmen werden wir auch nicht schaffen, alles durchzusprechen. Der Hymnus beginnt also immer mit einem Vorsänger, einem Vers oder einer Anrufung des Vorsängers und die ganze Gemeinde gibt dann eine Antwort darauf. Und da gibt es dann Strophen, die eine kurze Anrufung haben und die ungeraden Strophen haben dann, wie ich eben schon gesagt habe, diese verlängerte Anrufung mit 12 Aspekten, die das Lob an Maria singen. Der Hymnus beginnt mit der Einleitung. Unbesiegbare Herrführerin, dir gelten die Lieder des Sieges. Aus der Gefahr befreit, bringt deine Stadt, Gottesgebärerin, dir Hymnen des Dankes entgegen. Du von unwiderstehlicher Macht, befreie mich von jeder Gefahr, damit ich zu dir zurufen kann. Und alle antworten dann, also die Gemeinde, sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter. Ja, Ja, in dieser Einleitung, die ja eigentlich eine Einleitung in den ganzen Hymnus ist, da wird schon eigentlich der geschichtliche Zusammenhang deutlich, nämlich die Befreiung Konstantinopels, hatte ich eingangs schon erwähnt, wo sich die Kirche, das Volk Gottes versammelt hat, um die ganze Nacht hindurch zu beten und dieser Hymnus dann Maria dargebracht wurde. Das Thema ist also der Sieg und er verweist letztendlich auf den Sieg in Christus, auf ihn, den Anfang unseres Heils. Die Gegenwart Christi in der Welt ist bereits Garant und Hoffnung des endgültigen Sieges. Ja, es gibt weiterhin Prüfungen, es gibt weiterhin Gefahren. Aber wir wissen mit dem Kreuz und der Auferstehung Christi, dass uns dieser Sieg gewiss ist, sofern wir uns vertrauensvoll an ihn wenden und auch vollkommen sozusagen uns ihm hingeben. Also so wie Maria selbst. Maria, die ein vollkommenes Ja gesagt hat, ein Fiat und die im Laufe ihres Lebens auch mit Christus immer verbunden war bis unter dem Kreuz, ist Miterlöserin, wie wir auch sagen. Sie hat Anteil an diesem Sieg und durch ihre Fürsprache, durch ihre ungetrennte Verbindung. Unser Dogmatikprofessor sagte mal, in der Beziehung zwischen Maria und Jesus, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Also diese Einheit ist so eng, dass wer Maria sagt, sagt automatisch Christus mit. Aber Christus, wenn wir ihn anrufen, verweist auch immer auf die Bedeutung und den Stellenwert Marias. Also Maria besitzt im Heilsplan Gottes eine besondere Rolle. Durchaus eine soteriologische, also eine Rolle, die wichtig ist für die Erlösung, für unsere Erlösung. Sie ist unbefleckt rein und daher ist sie auch unangreifbar für das Böse. Sie ist, wie wir sie auch benennen, die feste Burg, die Zitadelle, also die, die unangreifbar ist. Da müssen die Feinde betrübt abziehen. Es gibt keinen Zugriffspunkt. Also wenn wir uns zu Maria wenden, wenn wir uns an Maria wenden, dann wird uns der Sieg in Christus, ist er uns sicher. Denn sie führt uns auf jeden Fall zu Jesus. Sie unternimmt alles, damit wir Jesus gehören, damit wir sein sind, dass wir das Heil erlangen. Das heißt nicht, dass wir in dieser Welt keine Schwierigkeiten mehr haben, dass es nicht vielleicht auch Kämpfe gibt, unter denen wir leiden oder auch Wunden davon tragen. Aber letztendlich ist uns in Maria, in Christus durch Maria das ewige Heil gewiss. Und so sind wir eingeladen, uns immer zu ihr zu flüchten, wie wir eben geschichtlich auch sehen. Gab es konkrete Situationen. Es ist also, was ich sage, ist nicht nur rein geistlich zu interpretieren, sondern es gibt immer wieder geschichtliche Ereignisse. Es gibt konkrete Fakten, wo Gott das auch deutlich gemacht hat, dass das, was wir geistlich glauben, dass eine Wahrheit ist, dass sie auch eine Bedeutung hat für das konkrete Leben in dieser Welt. Dass wir gut daran tun, auf die Fürbitte der Mutter Gottes zu hoffen und sie anzurufen. Also in dieser Einleitung wird auch die Bitte um Befreiung, da heißt es ja zum Schluss, du von unwiderstehlicher Macht, befreie mich von jeder Gefahr, damit ich zu dir rufen kann. Also gepaart mit dieser Betrachtung auf dem Hintergrund der Geschichte ist auch die Bitte um Befreiung. Befreiung aus allen Gefahren und Schwierigkeiten. An dieser Stelle wollen wir wieder eine kurze Pause machen, bevor wir dann weiter mit dem Text gehen.
Aus dem Himmel her trat ein Erzengel in die Welt des Sichtbaren, der Gottesmutter den Freudengruß zu sagen. Und als er dich mit seinem leiblosen Wort zugleich leibhaft werden sah, o Herr.
Wir haben sehr schön jetzt gerade die erste Strophe dieses Hymnus gehört. Ich möchte gerne noch mal den Text dazu lesen. Die Einleitung habe ich eben schon interpretiert und vorgetragen. In der ersten Strophe dann singt der Vorbeter folgenden Vers: Unbesiegbare Herrführerin, dir gelten die Lieder des Sieges. Aus der Gefahr befreit, bringt deine Stadt Gottesgebärerin dir Hymnen des Dankes entgegen. Du von unwiderstehlicher Macht befreie mich von jeder Gefahr, damit ich zu dir rufen kann, alle zusammen, sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter. Und dann wird aus dem Lukas-Evangelium die Verkündigung des Herrn betrachtet, in den Blick genommen. Hier singt der Vorbeter: Aus dem Himmel her trat ein Erzengel in die Welt des Sichtbaren, der Gottesmutter den Freudengruß zu sagen. Und als er dich mit seinem leiblosen Wort zugleich leibhaft werden sah, o Herr, da stand er außerstande und jubelte ihr zu. Und alle singen dann: Sei gegrüßt, durch dich leuchtet das Heil hervor. Sei gegrüßt, dunkel wird das Unheil vor dir. Sei gegrüßt, den gefallenen Adam richtest du wieder auf. Sei gegrüßt, von ihren Tränen erlösest du Eva. Sei gegrüßt, alle menschlichen Überlegen, hoch überlegen bist du. Sei gegrüßt, so abgrundtief erschauen dich die Engel nicht einmal. Sei gegrüßt, von Uranfang des Friedefürsten Thron. Sei gegrüßt, denn du trägst den, der alles erträgt. Sei gegrüßt, du Stern, der offenbart die Sonne. Sei gegrüßt, aus deinem Leib wird Gott der Menschensohn. Sei gegrüßt, aus dir wird die Schöpfung neu geboren. Sei gegrüßt, durch dich wirkt der Schöpfer ungeboren als Kind. Sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter. Wenn wir allein auf die erste Anrufung schauen, sei gegrüßt, durch dich leuchtet das Heil hervor. Sei gegrüßt, dunkel wird das Unheil vor dir. So wird darin deutlich, dass Maria selbst ganz durchlässig, ganz transparent für Christus ist. In ihr leuchtet nicht irgendeine unbezeichnete Kraft und auch nichts, was sie selber zu eigen hätte, sondern Christus in ihr. Christus leuchtet durch sie durch. Weil Maria selbst ganz rein ist, gibt es eigentlich nichts, was dieses Licht Christi verdunkelt. Das können wir eigentlich dann auch für uns selber erbitten, dass in unserem Leben nichts die Gegenwart Christi trübt. Jesus sagt uns im Evangelium: Ihr seid das Licht der Welt. Aber nicht, weil wir das Licht aus uns selber heraus hätten, sondern weil wir durch die Taufe mit Christus verbunden sind. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, er wohnt in uns. Und so sind wir eigentlich gerufen, so wie Johannes sagt: Ich bin nicht selbst das Licht, ich bin nur die Lampe, die leuchtet. Also ich bin gerufen, Lichtträger zu sein, Christus in diese Welt zu tragen. So können wir also für uns erbitten, dass wir ganz durchlässig werden für die Gnade Gottes, die in uns wohnt, dass sie nach außen hin durchdringt, so wie es bei Maria der Fall ist. Jedes Mal, wenn wir Maria eigentlich anrufen oder sagen, so gibt sie diesen Anruf sofort an ihren Sohn weiter. Sie behält kein Lob für sich, sondern eigentlich gibt es als Antwort immer das Magnifikat darauf. Meine Seele preist die Größe des Herrn, denn er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Maria weiß bis aufs Tiefste, dass die Gnade, die sie empfangen hat, ja, dass sie eigentlich dieser Gnade gar nicht würdig ist, dass es ist keine selbstverdiente Gnade. Sie greift nicht aufgrund irgendwelcher Kompetenzen, auf irgendwelcher Leistung oder ja, besonderen Taten oder Leistungen, sondern einfach aus dieser geheimnisvollen Berufung, aus dieser Erwählung Gottes heraus. Christus selbst ist das Licht, das die Finsternis vertreibt. So heißt es ja auch im zweiten Teil dieser Anrufung: Sei gegrüßt, dunkel wird das Unheil vor dir. Also Licht und Finsternis, diese beiden Kontraste, die wir ja auch in der Osternacht haben. Christus vertreibt die Finsternis, das Licht des Feuers, das Licht der Osterkerze erhellt die Finsternis. Oder wie es im Johannesprolog auch heißt, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also dieses Spannungsfeld ist nicht irgendwie eine Spannung, die ausgeglichen ist oder wo die Finsternis sozusagen die stärkere Kraft ist, sondern anders. Christus selbst ist der, der siegt. Er ist der, der mit seiner Macht alles ins Licht hineinführt. So wissen wir dann schön in der Offenbarung auch, wie es heißt, das ist ja ein eschatologisches Buch, also das diesen Blick eigentlich in die Ewigkeit auch trägt. Da heißt es, die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, also das Lamm Christus, er ist das Licht dieser Welt. All das ist eigentlich in dieser Anrufung enthalten, weil Christus das Licht ist und weil Maria dieses Licht trägt, und zwar untrüblich, leuchtet das Heil aus ihr hervor. Dann heißt es weiter, sei gegrüßt, den gefallenen Adam richtest du wieder auf. Ja, auch hier wird das Heil bezeichnet, das durch Christus bewirkt ist. Aber es ist durchaus auch in dem Sinn zu verstehen, dass Maria Miterlöserin ist, durch ihre Fürbitte, durch ihr Fiat, ihr vollkommenes Ja. Sie wird auch angerufen in der lauretanischen Litanei als Zuflucht der Sünder oder auch als Mutter der Barmherzigkeit. Sie ist unsere Hoffnung und unser Trost, denn Maria spricht in gewisser Weise auch an unserer Stelle dieses vollkommene Ja zu Christus und legt Fürbitte für uns ein. Da gibt es so eine nette Begebenheit, die Pater Pio, der heilige Pater Pio, einmal erzählt hat über die Rolle Marias. Und da sagte er, ja, wenn jemand stirbt und in den Himmel kommt und Petrus ihm eventuell die Tür irgendwie zugehen lässt, dann gibt es immer noch Maria, die Fürsprache einlegt und die vielleicht das Fenster öffnet, sodass jemand, der eigentlich, ja, der das Heil gar nicht verdient hat, doch auf ihre Fürbitte, dass durch ihre Fürbitte das Herz Gottes erweicht wird und diese Person dann doch Zutritt zur Anschauung Gottes dann findet. Das ist natürlich ein bisschen bildlich gesprochen. Wir wissen nicht genau, wie es sich zutragen wird. Aber hier wird etwas von dieser Vollmacht und der Rolle, der Aufgabe oder der Fürbitte Mariens auch deutlich, die also für uns Sünder eintritt. Sie richtet den gefallenen Adam wieder auf. In ihr haben wir also diese Hoffnung auf Erlösung. Ähnlich auch dann weiter, sei gegrüßt, von ihren Tränen erlösest du Eva. Maria, sie ist der Trost der Betrübten, denn die Sünde trennt uns immer von Gott. Die Sünde ist die Ursache des tiefsten menschlichen Leidens. Letztendlich ist die Sünde ist eigentlich der Grund für den Tod in der Welt und für alles Leiden in dieser Welt. Und andersrum ausgedrückt, wenn die Sünde weggenommen wird, dann wird alle Trauer in Freude verwandelt. Dann gibt es nur noch den Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes und die Danksagung, dass er uns Heil gewirkt hat. Und dieses Heil, das bricht in Maria schon an. Denn was Gott in ihr gewirkt hat, das möchte er uns ja allen schenken. Sie ist, in ihr wird es deutlich eigentlich, seine vollendeten Pläne des Heils mit jedem Einzelnen von uns. Und deswegen können wir Maria preisen, denn ja, in ihr haben wir diese Hoffnung. Wir sehen Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe und das tröstet uns in unserem Leid und in vielleicht auch Situationen, wo wir uns verlassen fühlen oder vielleicht auch von Gott getrennt fühlen. Die nächste Anrufung ist auch sehr tief. Da heißt es, sei gegrüßt, alle menschlichen Überlegen, hoch überlegen bist du. Ja, da können wir an das Magnifikat denken, das ich eben schon kurz genannt habe. Da heißt es ja auch, er stürzt die Stolzen vom Thron. Also die Menschwerdung ist ein Geheimnis. Aber auch nicht nur, dass Gott als Mensch in diese Welt gekommen ist, sondern auch, auf welchem Weg er als Mensch in diese Welt gekommen ist, durch Maria. Das ist eigentlich eine Torheit. Wir sind gerufen, das zu verstehen, aber wir werden es niemals ganz begreifen. Und im Letzten ist es eigentlich eine Wirklichkeit, eine Wahrheit, vor der wir nur unser Knie beugen können, wo wir nur klein werden können, so wie es Maria selbst auch immer wieder getan hat. Sie bewahrte diese Worte, aber auch die Ereignisse in ihrem Leben bewahrte sie im Herzen und meditierte darüber. Im griechischen Text heißt es eigentlich Kontemplation. Also sie betete darüber. Sie verband diese Ereignisse und ihr eigenes Leben im Gebet mit Gott selber. Und das ist eigentlich die Form, um die Ratschlüsse Gottes in unserem Leben wirksam werden zu lassen, um uns damit zu verbinden, zu vereinen. Und das gilt auch für die Situationen, die wir gar nicht verstehen, die also unseren Verstand übersteigen. Manchmal revoltieren wir vielleicht davor, denken, wieso kann Gott das zulassen? Gerade auch das Leidvolle, das Schreckliche, aber auch das Wunderbare, wo wir manchmal nur staunend davorstehen und wo wir fast sagen, ja, das ist so groß, da schlägt es mir die Sprache oder das kann ich fast gar nicht glauben, dass für Gott das möglich ist, dass er das wirken möchte, das machen möchte. Also die rechte Haltung ist dann immer wieder ins Gebet, auf die Knie zu gehen, in die Anbetung, in den Glauben und in der Hoffnung, Gott dann nah zu sein. Sei gegrüßt, alle menschlichen Überlegen, hoch überlegen bist du. Das ist also nicht so, dass Maria uns dadurch unnahbar wird. Die kleine Therese von Lisieux hat sehr schön gesagt einmal, ich möchte Maria nicht fern als unnahbare Königin, sondern als meine Mutter anrufen, als eine, die mir ganz nah ist, die mich aufs Tiefste versteht und mich zu Jesus führt. Also zu ihr kann ich mich flüchten. Auch wenn wir das Geheimnis Mariens selber und das, was Gott in ihrem Leben gewirkt hat, niemals ganz erschließen können, so können wir aber Gott in der Liebe dadurch nah sein, können wir ihn anbeten, können wir ihn ehren dafür. Und dadurch wird uns ein ganz großer Segen zuteil werden. Ja, sei gegrüßt, ich überspringe ein bisschen, vielleicht noch zwei Anrufungen kurz. Sei gegrüßt von Uranfang des Friedefürstenthron. Maria ist der Thron der Gnade. Wir preisen sie als Sitz der Weisheit, als Bundeslade, als Wohnung Gottes. Sie ist voll der Gnade. Also mit diesen verschiedenen Begriffen oder Beschreibungen preisen wir Maria als die, die Gottesmutter ist. In ihr hat Gott Wohnung genommen. In Maria finden wir zu Jesus, weil er auf vollkommene Weise in ihr lebt. Übertragen ist das eigentlich auch das Geheimnis der Eucharistie. Gott wohnt in uns durch die Taufgnade, durch jedes Mal, wenn wir ihn in der Eucharistie empfangen. Aber gleichzeitig gibt es in uns noch viele Widerstände. Es gibt irgendwo Blockaden. Es gibt auch die Sünde. Wir werden ihn also nie vollkommen aufnehmen, wie es Maria getan hat. Er ist deswegen nie in dieser Weise in unserem Leben gegenwärtig, wie es in Maria war. Sie ist in vollkommener Weise dieser Thron Gottes. Aber wenn wir uns zu Maria flüchten, dann bedeutet es, dass wir auch versuchen, ihr ähnlich zu werden, dass wir sie bitten, dass sie uns hilft, Christus so in unser Leben aufzunehmen, wie sie ihn aufgenommen hat. Und so wird auch seine Gegenwart sich immer stärker auch in uns manifestieren. Das sehen wir dann wunderbar auch im Leben aller Heiligen. Sei gegrüßt, den du trägst, den, der alles erträgt. Das ist eine Formulierung, ja, die nicht so einfach ist, der alles erträgt. Christus hat alles auf sich genommen. Er hat den Willen des Vaters bis zum Ende erfüllt. Er hat die Sünde der Menschen, alles Leid hat er auf sich genommen. Also du trägst den, der alles erträgt. Hier kommt also auch dieser Aspekt der Barmherzigkeit, der großen Güte und Liebe Gottes zum Ausdruck für uns Menschen. Es ist nicht einfach ein Privileg Marias, dass Gott zu ihr gekommen ist, dass er in ihrem Leben Fleisch angenommen hat, sondern sie ist der Kanal der Barmherzigkeit Gottes. Er hat diesen Weg gewählt, um alle Menschen zu erlösen, also aus seiner Liebe und Barmherzigkeit zu mir heraus. Und das zeigt dann auch die Anrufung, sei gegrüßt, aus dir wird die Schöpfung neu geboren. Also diese neue Schöpfung, dieses neue Leben, dieses neue Heil bricht in Maria an. Der Sünde wird ein Stopp gesetzt. Die Sünde pflanzt sich nicht einfach endlos fort und ist unaufhaltbar, sondern in Maria bricht das Heil heran. Sie, die dem Bösen keinen Raum gegeben hat, da sehen wir schon eigentlich den endgültigen Sieg von Christus selber, an dem wir dann Anteil auch haben. Diesen Gedanken schließen wir diese Betrachtungen ab. Und ich kann das einfach nur zusammenfassen mit dieser Anrufung, mit der jede Strophe auch schließt: Sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter.
Aus den Jubelchören der Engel vernahmen die Hirten die fleischgewordene Gegenwart Christi. Wie zu einem Hirten liefen sie zu ihm und sahen das Lamm Gottes und schuldig in Mariens Schoß.
Das Fest Mariennamen steht im Zentrum dieser Sendung bei Radio Hureb. Vielen Dank, Pater Johannes Maria Poblotzki, dass Sie uns so ausführlich auch vom Hymnos Akathistos erzählt haben. Ich gestehe, es war mir auch also da zu wissen, welche Bedeutung dieser Hymnos auch hat und dass ihm auch wirklich eine Vollmacht zugestanden wird. Sie haben das ja auch in Ihrer persönlichen Geschichte erlebt. Das ist ja schon für ein Lied, ein Hymnos, was ganz Besonderes.
Die Personen, die vielleicht mit Maria etwas Schwierigkeiten haben, denen wird dieser Hymnus überladen vorkommen. Oder sie werden sagen, wo bleibt da Christus? Ich habe in der Interpretation hier versucht, immer wieder die klare Linie zu Christus aufzuzeigen. Aber wie gesagt, wir dürfen auch nicht die Rolle Mariens schmälern. Und das bleibt aber vielleicht dann auch jeweils persönliche Erfahrung, selber zu wissen, dass die Mutter Gottes uns hilft im geistlichen Leben, aber auch im konkreten Leben. Und das zeigen ja auch die geschichtlichen Weltereignisse der Kirche, wo Maria helfend eingetreten ist.
Ich sehe gerade, dass wir eine Hörerin haben, die uns aus Dachau anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich nur bedanken und ich wollte nur kurz sagen, mir hilft die heilige Maria, Mutter Gottes, eigentlich fast immer. Ich erfahre sehr viel Trost, auch wenn ich nur kurz bete. Und sie hilft mir eigentlich so durchs Leben. Ich danke Ihnen für Ihren Vortrag. Danke.
Ja, danke für Ihren Anruf. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung mit dem Titel Der Name der Jungfrau war Maria. Herzlichen Dank Ihnen, Pater Johannes Maria, dass Sie uns so eben gerade diesen Bogen geschlagen haben, vor allem von Maria zu Jesus. Ich glaube, das ist ja eine Frage, die wir viele in sich tragen. Wie geht das zusammen? Und da haben wir den Bogen so richtig rausgehört, gerade auch bei der Betrachtung des Hymnos Akathistos. Ich habe dazu gelernt, das heißt, dass man den im Stehen beten soll. Vielen Dank dafür, Pater Johannes Maria. Die Sendung gibt's zum Nachhören im Internet, wie immer unter www.hureb.org. in der Mediathek oder Sie bestellen eine CD. Sie können anrufen den CD-Dienst von Radio Hureb unter 08328 921 120. Nochmal die Nummer vom Radio Hureb CD-Dienst: 08328 921 120. Vielleicht auch ein schönes Namenstagsgeschenk für jemand, der Maria im Namen trägt. Danke Ihnen, dann noch einen gesegneten, etwas Namenstag Ihnen, wenn Sie es noch mitfeiern. Pater Johannes Maria, vielen Dank. Wir freuen uns immer, wenn wir Sie wiederhören. Alles Gute, sagt Gabi Fröhlich, und wir bitten dann zum Schluss noch um Ihren priesterlichen Segen.
Ich danke Ihnen. Ja, Herr, wir wollen dir danken für Maria, die du uns zur Mutter gegeben hast. Und Maria, wir wollen uns ganz besonders deinem Schutz auch anempfehlen an diesem heutigen Tag. Alle Hörer und alle unsere Familien und Freunde, alle, die wir im Herzen tragen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache Mariens an diesem Fest erfülle euch der Herr mit seiner Freude und schenke euch seinen Schutz, seine besondere Gegenwart. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.